wer ist denn in den Vorständen der Börsenunternehmen? Ich glaube, das war im Jahr 2018. Und man hat mal die Namen auch angeschaut und hat festgestellt, es gibt also mehr Thomasse und Michaels, als es überhaupt Frauen gibt. Also wir sehen eben auch wieder, mit steigender Hierarchie greifen die Männernetzwerke und führen dazu, dass besonders hochkarätige Positionen über bestehende männerdominierte Netzwerke vergeben werden. Und wenn du da als Frau keinen Zugang zu hast, bist du leider außen vor. Und es ist ganz egal, wie gut du bist oder wie sehr du willst oder was du kannst, ne? Du wirst einfach nicht in Betracht gezogen. Es reicht ja nicht, wenn wir uns hier eine Zielgröße setzen. Wir müssen unsere Kultur verändern. Und um eine Kultur zu verändern in der Organisation, brauchst du ja die Leute, die da sind.
Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast.
Herzlich willkommen zu Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mikrofon ist Michael Diewe. Unser Thema heute, Frauen in Führung. Warum gibt es in der Immobilienbranche eigentlich so wenige Frauen in Top-Positionen, wo doch alle immer von Diversity sprechen? Dazu jetzt im Interview Anne Tischer, Initiatorin und Vorsitzende von Frauen in Führung, eine Initiative, die 2019 gegründet wurde. Zahlreiche Unternehmen aus allen Bereichen der Immobilienbranche sind dort Mitglied und dazu natürlich viele Dutzende, Hunderte engagierte Einzelpersonen. Seit 2023 steht der Verein unter der Schirmherrschaft von Clara Geiwitz, der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen. Frauen in Führung, unser Thema heute. Herzlich willkommen, Anne Tischer.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hallo.
Sie haben also Frauen in Führung ins Leben gerufen vor einigen Jahren. Warum und wo steht Ihre Initiative heute?
Also warum habe ich Frauen in Führung ins Leben gerufen? Ich habe ja selber viele Jahre in der Immobilienbranche gearbeitet und habe immer wieder festgestellt in den Unternehmen, dass Dinge nicht optimal laufen. Also ein Beispiel, ich habe immer wieder festgestellt, dass in ganz vielen Meetings nicht wirklich ein Dialog aufkam, sondern meist nur eine Person gesprochen hat. Das war dann der Chef oder Abteilungsleiter. Und die anderen so ein bisschen gehemmt waren, sich vielleicht beflissen Notizen gemacht haben, dass es aber wenig echte Kommunikation miteinander gab. Ich habe auch festgestellt, dass oft bei Beförderungen nicht immer die Bestqualifizierten den Führungsjob bekommen haben, sondern meist Leute, die jemanden kannten, der darüber entschieden hat, wer diese Führungsstelle bekommen soll. Und dass eigentlich ganz viele richtig gute Leute, und das waren oft Frauen tatsächlich, übersehen wurden bei Beförderungen. Und das hat sich mir alles nicht erschlossen. Und ich habe angefangen, mich zu fragen, warum ist das so? Und fand das natürlich irgendwie doof. Ja? Und habe dann festgestellt, dass es bestimmte Verhaltensmuster und auch Besetzungsmechanismen gibt in den Unternehmen, die dazu führen, dass eigentlich immer wieder die gleiche Art von Personen besetzt wird, in Führungspositionen kommt und ganz viele gute Leute eben nicht zum Zuge kommen. Und das hat mich irgendwann so gestört, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich was ändern und ich will die Branche offener, innovativer, diverser machen, weil ich wusste, dass diese Diversität in den Führungsebenen auch den Unternehmen gut tut, ja, und zu besseren Ergebnissen führt und unterschiedliche Perspektiven in die Führungsebenen bringt.
Und dann haben Sie Frauen in Führung gegründet. Und wie war da so die Resonanz in der ersten Zeit?
Ja.
Haben viele gesagt, genau der Finger auf die Wunde gelegt oder war das vielleicht erstmal gar kein Thema?
Doch, also es war ein Thema. Also ich wusste es ehrlich gesagt selber nicht, als ich FIF gegründet habe oder Frauen in Führung gegründet habe. Ich sage immer ganz kurz FIF, ne? Das ist so eine Abkürzung, die sich so ein bisschen eingebürgert hat. Also ganz am Anfang wusste ich selber nicht, wie die Resonanz darauf sein würde. Gut war, dass damals schon, also vor 5 Jahren bei der Vereinsgründung, dieses Thema schon in den Medien ziemlich präsent war und das Thema Fachkräftemangel auch schon da war und die Unternehmen beschäftigt hat. Und ich hatte dadurch eine ganz gute Argumentationsbasis, sozusagen zu den Unternehmen zu gehen und zu sagen, hier Fachkräftemangel, Generationenwandel, ja, ihr müsst euch hier auch ein bisschen bewegen als Employer-Brand, um für Talente attraktiver zu werden, indem ihr euch diverser aufstellt und auch ein gutes Umfeld schafft für Frauen. Und dadurch sind relativ schnell erstaunlich viele Türen zu Unternehmen aufgegangen. Natürlich längst nicht zu allen, ja. Also so die klassischen Abwehrargumente von Quote oder wir wollen irgendwie hier die Bestqualifizierten oder wir haben ja gar kein Thema, bei uns können alle Frauen werden, was sie wollen. Also das gab es auch. Aber ich muss doch sagen, dass ich positiv überrascht davon war, dass viele Unternehmen erkannt haben, dass sie sich im Verein als Mitglied engagieren wollen, weil sie gemerkt haben, das ist ein wichtiges Thema, wo es noch Luft nach oben gibt bei ihnen.
Also schauen wir mal auf die Immobilienbranche. Wo steht denn die Immobilienbranche beim Thema Frauen in Führung?
Ja, leider ist da auch noch heute viel Luft, also 5 Jahre nach der Vereinsgründung, noch viel Luft nach oben. Aktuell gibt es jetzt eine Studie zum Beispiel mit Zahlen aus 2022. Danach ist nur jede 10. Position im Top-Management der Immobilienbranche mit einer Frau besetzt. Und wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, an einem Tisch mit 10 Plätzen sind da eben noch 9 Stühle mit Männern besetzt und nur einer mit einer Frau. Und das ist natürlich zu wenig. Also das ist das Gegenteil von Diversität. Und deshalb ist da in der Immobilienbranche noch viel Verbesserungsbedarf. Man merkt es auch nach wie vor auf großen Veranstaltungen oder Messen, Exporeal zum Beispiel. Das ist immer noch ein sehr männerdominiertes Bild, allein wenn man durch die Hallen geht. Es hat sich schon etwas getan. Also man sieht, es wird langsam bunter und man sieht auch mehr Frauen auf den Bühnen. Ja, man sieht sie auch öfter in Führungspositionen. Also da tut sich was. Aber es geht immer noch relativ langsam vorwärts.
Woran liegt das? Sie haben eine Sache benannt, die Beförderungskultur oder die Art und Weise, wie Menschen in Führung kommen, spielt eine wichtige Rolle.
Ja, absolut. Also wir sehen das, das ist ja dieser ganz bekannte Thomas-Kreislauf, ja, diesen Begriff, den die Albright-Stiftung auch geprägt hat, wo mal geschaut wurde, wer ist denn in den Vorständen der Börsenunternehmen, ich glaube, das war im Jahr 2018, wer ist da so in den Vorstands Positionen und man hat die mal sich mal die Namen auch angeschaut und hat festgestellt, es gibt also mehr Thomasse und Michaels, als es überhaupt Frauen gibt. Ja, und das im Grunde genommen zeigt das einfach nur, dass immer ein ähnlicher Typus Mensch in diese Führungspositionen kommt. Ja, also männlich, westdeutsche Herkunft, weiß und eben so in den Ende der 60er Jahre geboren, also gleiches Alter, gleiche Herkunft, gleiches Geschlecht, sehr, sehr ähnlich. Und das macht auch Sinn, glaube ich, weil ein Stück weit das ein menschliches Prinzip ist, dass das Gleich und Gleich gesellt sich gern, also man holt sich gerne jemand an seine Seite in solchen Gremien, von dem man annimmt, mit dem findet man schnell zu einem Konsens. Der tickt ähnlich, der lacht vielleicht auch über die gleichen Jokes, der hat vielleicht auch ähnliche, er ist ähnlich aufgewachsen, hat ähnliche Erfahrungen gemacht, war vielleicht ein ähnlicher Studiengang. Also man ist sich gleich und muss da nicht viel lange rumdiskutieren, bis man zu einer Entscheidung kommt. Und das filtert aber systematisch Diversität eigentlich raus. Und zwar nicht nur in Bezug aufs Geschlecht, sondern auch in Bezug auf Alter, in Bezug auf soziale Herkunft, in Bezug auf die kulturelle Herkunft. Und das ist das Problem. Ja, also man muss eigentlich sich deshalb, kann man nicht auch einfach sagen, ja, man lässt das jetzt so laufen oder das Problem löst sich irgendwie schon von selber, sondern man muss wirklich ganz gezielt Maßnahmen ergreifen im Unternehmen, um diesen Thomas-Kreislauf zu durchbrechen. Von alleine lässt er sich kaum brechen.
Also von alleine da klappt das nicht. Was wären das denn für Maßnahmen?
Also ganz klassisch, es ist wichtig, sich Zielgrößen zu setzen. Also wir haben im Verein, also Zielgrößen zum Beispiel für die Frauenanteile in den Führungsebenen. Wenn man es nicht tut, dann läuft es eigentlich so weiter. Man schafft es nicht, diese Entscheidungsmuster und auch dieses Gleichheitsprinzip zu durchbrechen. Das geht eigentlich wirklich nur, wenn man mal niedergeschrieben hat, okay, was wollen wir denn erreichen? Welchen Frauenanteil wollen wir erreichen? Dazu muss man sich im ersten Schritt natürlich auch erstmal anschauen, wer sind denn die Frauen im Unternehmen? Wie viele hat man überhaupt? Ja, wie viele hätten auch Interesse oder auch in Potenzial, in Führungspositionen aufzusteigen? Und muss die gezielt in den Blick nehmen und zum Beispiel auch mal darauf ansprechen, ob sie sich das vorstellen können, ja, in eine Führungsrolle zu gehen. Weil wenn du das nicht tust, wie gesagt, wenn du dir keine niedergeschriebenen Ziele hast, dann wird es schwer, so eine Veränderung in der Organisation zu bekommen. Ich spreche auch immer ungern, weil ich weiß, dass viele dieses Wort Frauenquote gar nicht mögen. Deswegen rede ich auch oft, wenn ich über das Thema spreche, eher von Zielgrößen oder auch von KPIs, weil das sind Begriffe, die ja vielen vertraut sind und die auch nicht so negativ behaftet sind. Wir hatten gestern im Male Ally Workshop, war ein Vorschlag der Männer, man könnte ja von positiver Quotierung sprechen, um wenigstens so dieses Positiv, dem noch so einen positiven Touch zu geben. Aber am Ende geht es ganz einfach um Change, ja, bei dem Thema. Und du kannst keinen Change im Unternehmen machen, wenn du nicht dir Ziele setzt.
Warum ist eigentlich die Immobilienbranche so besonders weit hinten dran, auch im Vergleich mit anderen Branchen? Die ist ja besonders männlich geprägt. Haben Sie, können Sie sich da einen Reimen drauf machen?
Also ich glaube, viel hat, dann ist ja eher eine B2B-Branche, ne? Also das ist jetzt nicht wirklich, dass man durch Shitstorms, die dann irgendwie auf Ebene der Konsumentinnen und Konsumenten kommen, da vorsichtig wird. Also man kann mehr oder weniger ziemlich gut sein eigenes Süppchen kochen und so sein Unternehmen führen, wie man es für richtig hält, ohne dass man direkt immer abgestraft wird. Ja, wenn da zum Beispiel über Jahrzehnte nur Männer in Vorstands- oder Führungsetagen sitzen. Das ist, glaube ich, ein Grund. Und der zweite Grund ist, glaube ich, auch, und das ist jetzt nichts Neues, aber das ist eine Branche, die hat mit relativ wenig Mühe sehr gut verdient über eine lange Zeit. Also man musste sich nicht wahnsinnig ins Zeug legen und ein super innovativ aufgestelltes, diverses Unternehmen haben, was total flexibel und ist, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, immer dann, wenn der Druck fehlt, sich verbessern zu müssen, dann bleibt es so, wie es ist. Und das ist in der Immobilienbranche auch ein großes Thema. Und ich glaube, die Branche weckt jetzt erst oder fängt jetzt gerade an, erst aufzuwachen und zu merken, wir müssen uns auch in unserer Unternehmenskultur verändern, um flexibler zum Beispiel zu werden, um innovativer zu werden, um attraktiver zu werden für junge Talente, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon da sind. Das geht jetzt erst los.
Also der Druck ist jetzt da, der Druck, sich zu verändern. Vielleicht sind die gemütlichen Zeiten der Immobilienbranche ein bisschen vorbei. Und auch junge Konsumenten haben viel mehr Ansprüche an Transparenz, was Firmen angeht. Sind das Rahmenbedingungen, bei denen Sie sagen, da wird jetzt vieles möglich sein, um Diversity wirklich nach vorne zu bringen?
Das glaube ich schon. Also es gibt ja zum einen dieses Thema ESG, das wurde bisher auch immer viel diskutiert. Da war jetzt in den ersten Jahren noch sehr der Fokus auf dem E, also auf der ökologischen Nachhaltigkeit. Jetzt rückt das S stärker in den Fokus. Viele Unternehmen schwummern aber noch so ein bisschen rum. Was ist das eigentlich genau? Aber Diversität ist Teil der sozialen Nachhaltigkeit. Und es gibt jetzt durch die Reporting-Pflichten, die Unternehmen haben im Bereich ESG, eben auch die Pflicht, zu reporten, also nicht nur, wie ist der Status quo beispielsweise bei den Frauenanteilen in den Führungsebenen des Unternehmens, sondern auch, was sind Zielgrößen, um diesen Status quo zu verbessern. Und es muss auch reported werden, was getan wird, also welche Maßnahmen, welche Richtlinien es gibt im Unternehmen, um die Ziele zu erreichen. Und das betrifft nicht nur den Frauenanteil in Führungsebenen 1 bis 3. Es betrifft auch Themen wie, was wird gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz getan? Was wird getan im Bereich der Gehältertransparenz, des Gender Pay Gaps? Ja, das muss alles offengelegt werden. Und nicht nur offengelegt werden, es muss eben auch getan werden, offengelegt werden, was tut man dagegen, beziehungsweise dafür, dass sich die ganze Situation verbessert. Und da kommt ein riesen Welle an neuen Reporting-Pflichten zu auf die Unternehmen, die im ersten Schritt zu deutlich mehr Transparenz führen wird und im zweiten Schritt natürlich auch zu einer viel größeren Vergleichbarkeit und einem Benchmarking von Unternehmen untereinander. Und das wiederum wird dazu führen, dass die Unternehmen natürlich schon da auch sich verbessern wollen und werden müssen.
Ich habe mir notiert die Stichworte Diskriminierung und Gender Pay Gap, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Will nochmal auf ein Zitat zurückkommen, das Sie gesagt haben, und zwar: in der Immobilienwirtschaft nimmt die Diversität mit steigender Hierarchieebene ab. Also wenn wir uns die Führungskräftestufe 3 anschauen, Teamleiter, da sind noch Frauen, eins drüber werden es weniger und ganz oben sind es dann am wenigsten. Also irgendwie gibt es eine Art von gläserner Decke, die nicht durchbrochen werden kann. Was ist das für ein Effekt?
Also wir sehen, wie Sie gerade gesagt haben, Diversität nimmt mit steigender Hierarchieebene ab und die gläserne Decke ist definitiv da und die wird gespeist oder die wird eigentlich untermauert oder die ist deshalb so dick, weil es ganz unterschiedliche Gründe gibt dafür, dass Frauen, sage ich mal, oder das weibliche Talent ausgesiebt wird, je höher man kommt. Ein ganz, ganz wichtiger Grund ist das Thema, dass in den allermeisten Immobilienunternehmen eine Führungsposition immer noch nur vergeben wird, wenn das, also gekoppelt an eine Vollzeitstelle. Und wir wissen von den Zahlen her, dass beispielsweise 76% aller berufstätigen Mütter mit kleinen Kindern in Teilzeit arbeiten. Das heißt, die fallen alle schon mal raus, ja, weil eben noch viel zu wenig auf andere Modelle wie Top-Sharing gesetzt wird oder es angeboten wird. Führung in Teilzeit ist schwierig. So, und das ein anderes Argument, also wir haben tatsächlich auch mal eine Studie gemacht dazu und mal in der Immobilienwirtschaft gefragt, ja, wo seht ihr denn die größten Hürden für Frauenkarrieren in der Branche? Und geantwortet war eben, also auf Top 1 der Antworten war bei den Frauen das Thema der Männernetzwerke. Also wir sehen eben auch wieder mit steigender Hierarchie greifen die Männernetzwerke und führen dazu, dass besonders hochkarätige Positionen über bestehende männerdominierte Netzwerke vergeben werden. Und wenn du da als Frau keinen Zugang zu hast, bist du leider außen vor. Und es ist ganz egal, wie gut du bist oder wie sehr du willst oder was du kannst, ne? Du wirst einfach nicht in Betracht gezogen und kriegst gar nicht die Möglichkeit. Ein anderer Grund, ich glaube, der war auf der Top-2-Position der Antworten zu den Bremsklötzen für die Karrieren, war das Thema der männlich dominierten Unternehmenskultur. Ja, also viele Frauen haben gesagt, naja, ich habe gar keine Lust, in eine Führungsposition zu gehen im Unternehmen, weil dann muss ich auch so auftreten und so reden und mich so präsentieren wie die da oben, also so laut und selbstbewusst und ne, ich weiß, wie der Hase läuft und so. Und da finden sich halt viele Frauen nicht wieder. Also Frauen kommunizieren oft anders als Männer und sind eher ein bisschen, schlagen oft eher leisere Töne an und haben dann einfach auch keine Lust, sich eben anzupassen so sehr und zu verbiegen, weil dann verlieren sie ihre Authentizität. Und deshalb sagen sie, och, das können die mal unter sich machen. Ich bleib mal auf dem Level, wo ich bin. Das ist auch ein wesentlicher Grund. Und natürlich auch, ich glaube, das war dann noch, um es vollständig zu machen, die Top-3-Antwort war, dass die Personalentscheidung für hochkarätige Führungspositionen eben oft in der letzten Konsequenz von Männern getroffen werden. Und nicht mehr irgendwie über irgendwelche Recruiting-Prozesse transparent gemacht werden und dann entschieden wird, sondern da geht es dann wieder darum, was hat man denn für ein Bauchgefühl, wer für diese Vorstands- oder Geschäftsführungsposition der richtige ist. Und da greift wieder der Thomas-Kreislauf.
Also ein Bündel von schwierigen Faktoren, die man gar nicht von jetzt auf gleich verändern kann, sondern steter Tropfen hüllt den Stein.
Absolut. Deswegen sage ich auch immer den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, es nutzt nicht zu sagen, wir setzen uns jetzt mal eine Zielgröße, weil wir müssen irgendwie, ja, so 30% Frauen bis, was weiß ich, 2027. Und dann hat man dieses Ziel und dann passt aber die Unternehmenskultur überhaupt nicht dazu. Weil die Frau, die dann vielleicht kommt, oder die vielleicht dann von extern, ja oft werden die Frauen dann auch von extern geholt über irgendwelche Headhunter, dann kommt die ins Unternehmen rein und stellt fest, so, die kann da überhaupt nicht wirken, ja. Da sitzt ein Vorstandsgremium, was im Grunde genommen sich schon jahrelang kennt und eigentlich schon die Karten verteilt hat und da kommt man dann wirklich so als Quotenfrau rein, wird nicht ernst genommen, kann nicht wirklich was bewegen. Deswegen, es muss im Unternehmen auch ein Umfeld geben und eine Kultur entwickelt werden, die versteht, dass Vielfalt und vielfältige Perspektiven und Unterschiede, dass es ein Wert ist an sich und dass es nicht immer angenehm ist und nicht immer lustig ist und man vielleicht auch mal mehr rumdiskutiert, bis man zu einem Ergebnis kommt. Aber dass das Ergebnis dann ein besseres ist und dass sich vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen wohler fühlen in einem Umfeld, wo sie nicht das Gefühl haben, sie müssen sich immer an eine Rolle oder müssen eine Rolle spielen, dass sich anpassen, sondern wirklich sie selbst sein können.
Sie haben ja mal darauf hingewiesen, dass die Unternehmen selbst davon profitieren, Frauen in Führungspositionen zu bringen und Diversity im Unternehmen zu leben.
Absolut. Das ist ja das Ding. Also merkwürdige Situation, die oft ist, ist, dass man, was heißt merkwürdig, ist es auch wieder eigentlich alles menschlich und nachvollziehbar. Aber trotzdem, ich glaube, der wichtigste Schritt ist für Unternehmen zu verstehen, Diversity ist kein Charity-Projekt. Das ist auch nicht jetzt ESG geschuldet. Wir müssen jetzt mal uns irgendeine Quote setzen. Aber sonst läuft alles weiter wie bisher im Unternehmen. Das wird nicht funktionieren. Diversity ist A, ein Business Case. Es geht ganz klar um unternehmerische Performance. Das ist durch ganz, ganz viele Studien nachgewiesen, ja, dass divers aufgesetzte Unternehmen performanter sind in Bezug auf Umsatz, auf Gewinn, auf Innovationsfähigkeit, auf Attraktivität für Talente auf dem Arbeitsmarkt, geringere Mitarbeiterfluktuation. Das ist alles nachgewiesen. Deswegen ist der erste wichtige Punkt, es ist ein Business Case. Und der zweite Punkt ist dann zu überlegen, wie bekommt man das jetzt ins Unternehmen rein? Und da ist man dann ganz schnell bei der Zusammenarbeit mit den Führungskräften, also erstmal mit Top-Management und Führungskräften, um diesen Kulturwandel dann zu gestalten.
Jetzt gibt es wahrscheinlich auch Leute, die uns zuhören, die sagen, also Diskriminierung, Gender Pay Gap, zwei Themen, die ich hier notiert habe, das ist für uns überhaupt kein Thema in unserem Unternehmen. Es gibt hier gar keine Diskriminierung und es gibt auch kein Gender Pay Gap. Das ist ja auch schnell der Reflex von Firmen, wenn man mit einem solchen Thema konfrontiert wird. Bei uns kein Thema.
Stimmt, ist es aber nicht. Also das ist ja immer, ich sag dann immer, ja, fragt doch mal eure Leute, ob die das auch so sehen. Das ist ja schön, dass das ein Geschäftsführer sagt oder eine Führungskraft oder ein Aufsichtsrat, aber fragt doch mal die Leute im Unternehmen, wie die es empfinden. Und ich glaube, es wird kaum ein Unternehmen geben, wo nicht sich herausstellt, dass es Diskriminierung gibt, dass sich Leute, dass Leute einfach gewisse Themen haben oder Probleme haben mit der Unternehmenskultur und sich Veränderungen wünschen. Deswegen ist das so ein bisschen, dieses gibt's bei uns nicht. Das ist ja so ein bisschen so ein Abwehrmechanismus, der Teil des Problems ist, ja.
Nun gibt's ja viele Firmen, die bei Ihnen Mitglied sind, sich da einbringen und freiwillige Selbstverpflichtungen unterschreiben. Das muss man also signieren, wenn man bei Ihnen mitmachen möchte. Was steht da so drin? Was sind Ziele, die Unternehmen der Branche, auch ja aus unterschiedlichen Bereichen, von Banken bis Architekturbüros, sich da so setzen?
Also in den Selbst- oder vielleicht sage ich kurz nochmal was dazu, warum es überhaupt eine Selbstverpflichtung gibt. Uns war das wichtig. Wir hatten die nämlich nicht von Anfang an. Wir haben die eingeführt vor 2 Jahren, eigentlich mit dem Wunsch, dass wir die Unternehmen als Mitglied finden wollen, die verstehen, dass sie sich auf den Weg machen wollen zu mehr Frauen in Führung in ihrer Organisation und es ernst damit meinen und die nicht Genderwashing machen wollen oder Pinkwashing oder Fifthwashing oder wie auch immer. Und deshalb die freiwillige Selbstverpflichtung als Aufnahmekriterium oder Aufnahmebedingung für eine Mitgliedschaft. Und was steht da drin? Im Grunde genommen grundsätzlich erstmal nur, dass man als Unternehmen dieses Thema Frauen in Führung fördert und sich dafür einsetzt, dass mehr Frauen in die Führungsebenen kommen. Und es steht auch drin, dass ein Unternehmen, was Mitglied wird im Verein, bereit ist, sich Zielgrößen für die Frauenanteile in den Führungsebenen zu setzen. Und das ist, da sind die Reaktionen ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo das Unternehmen steht. Also so sehr regulierte Unternehmen, die haben das eh schon. Die waren zum Teil auch schon seit Jahren gesetzlich verpflichtet, solche Zielgrößen zu haben. Aber eben so mittelständische Projektentwicklungsunternehmen oder so haben das in der Regel noch nicht. Die bekommen dann aber auch 6 Monate Zeit, sich diese Zielgrößen zu überlegen in Ruhe und dann die sozusagen nachzureichen.
Also da wird keiner überfahren mit einem Thema, was ihm völlig fremd ist, sondern man hat Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, wo man wirklich hin will.
Genau. Und wir geben ja auch nichts vor. Also wir sagen ja nicht, ne, irgendwie, du musst 30, 40, 50%, weil jedes Unternehmen ist unterschiedlich. Aber wir möchten eben, dass darüber geredet wird. Was ist für dieses Unternehmen nach Sicht des Unternehmens realistisch erreichbar? Und dass sich dann aber auch dazu committed wird.
So, nun wollen wir ein paar Positivbeispiele vielleicht nennen. Wer ist da so Klassenbester? Gibt es ein paar Mitglieder oder ein paar Firmen, wo Sie sagen, die machen das wirklich toll? Die kommen vielleicht auch von ganz unterschiedlichen Ausgangssituationen. Und haben das Thema toll implementiert, haben gute Ziele erreicht oder hatten vielleicht auch Rückschläge. Was können Sie da so berichten?
Ja, also es gibt eine ganze Reihe Unternehmen, wie gesagt, die haben die Zielgrößen schon, die haben das auch verstanden, dass das ein wichtiges Thema ist. Die meisten haben aber erst vor ein paar Jahren angefangen, wirklich dieses Thema nicht nur punktuell, sondern wirklich mit einem Programm anzugehen. Also mir fällt jetzt zum Beispiel spontan die ECE ein, die ist letztes Jahr Mitglied geworden, ist ja ein großes Shopping-Center-Unternehmen in Hamburg, Familienunternehmen, und die haben seit einigen Jahren so eine Diversity- und Inclusion-Strategie, die, glaube ich, also die finde ich sehr sinnvoll ist, weil sie orientiert sich eigentlich an den Lebensphasen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also Berufseinstieg, Karriere, dann die Zeit der Familiengründung, die Rückkehr in den Job nach einer Babypause und Elternzeit und dann aber auch so diese Phase, wo dann vielleicht die eigenen Eltern pflegebedürftig werden und man da dann vielleicht auch Arbeitszeit reduzieren will. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Ansatz, weil man möchte ja natürlich auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen behalten, möglichst lange. Und da würde ich sagen, wir bieten für jede Lebensphase sozusagen passende Angebote an als Unternehmen und lassen niemand im Regen stehen. Finde ich sehr gut. Und die haben auch Zielgrößen. Ich glaube, die haben jetzt, ich glaube, so ein 30% Frauenanteil, aber die wollen das jetzt, glaube ich, auch nochmal erhöhen.
Okay, also Grüße gehen an die ECE nach Hamburg. Gibt's noch einen zweiten, einen dritten, den wir mal herauspicken sollten, um zu zeigen, dass erfolgreiche Unternehmen sich mit solchen Themen beschäftigen?
Also Berlin Hüb könnte man, die sind sehr engagiert, die haben das Thema auch gestartet. Die sind ja auch hier in Berlin. Die sind da sehr aktiv und die versuchen auch, ihre Führungskräfte reinzuholen, ja, in diese Veränderung und auch die Männer damit reinzuholen. Was, glaube ich, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ganz entscheidender Punkt ist, damit dieser Kulturwandel wirklich auch akzeptiert wird im Unternehmen und alle mit an Bord geholt werden. Und die haben auch Frauenanteile schon längere Zeit definiert für die Führungsebenen. Und die Maria Dreho-Temsch da im Vorstand steht da auch wirklich sehr dahinter.
So, jetzt müssen wir sprechen über die Male Ally-Kampagne, die Sie machen. Wenn man bei Ihnen bei LinkedIn guckt, da tauchen ganz viele Männer auf, die sagen, wir sind dabei. Was hat's mit dieser Kampagne auf sich?
Also die Male Ally-Kampagne ist eigentlich entstanden aus der Beobachtung, dass sich für das Thema Frauen in Führung fast immer nur Frauen einsetzen. Und gleichzeitig habe ich aber auch mit vielen Männern über das Thema gesprochen. Und es geht ja im Kern bei dem Thema um eine Veränderung der Unternehmenskultur in Bezug auf eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, auf eine andere Art der Führungskultur im Unternehmen. Und ich habe festgestellt, ganz viele Männer wünschen sich das auch. Also das ist gar nicht nur ein Frauenthema. Ja, es ist auch ein Thema, was Männer beschäftigt, worüber die aber aus irgendeinem Grund noch nicht öffentlich häufig reden. Und ich habe gedacht, das wäre doch eigentlich super cool, den Männern eine Plattform zu geben, sich mal zu äußern zu dem Thema. Zum einen für die Männer selber, aber auch um das Ziel, mehr Frauen in Führungspositionen besser zu bekommen. Weil wenn wir männerdominierte Führungsebenen haben in den Unternehmen, brauchen wir die Männer an Bord, die ja Verantwortung tragen in den Unternehmen, die auch sich hinstellen und sagen, ja, wir wollen das aber auch. Wir finden auch die Zusammenarbeit in gemischten Teams angenehmer. Und wir merken auch, dass wir da zu besseren Lösungen kommen. Und by the way, wir sind auch Väter und wollen auch Zeit mit unseren Kindern haben und müssen vielleicht auch mal die Tochter oder den Sohn aus der Kita abholen und uns nicht dann schämen oder nicht trauen, das im Unternehmen zu sagen. Und erst wenn diese Botschaft als eine gemeinsame Botschaft, die alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betrifft, in den Unternehmen ankommt, erst dann merken ja die Unternehmen, dass sie auch wirklich was tun müssen. Also dass es nicht nur ein Teil der Belegschaft, die Frauen betrifft, sondern die Männer genauso. Deshalb die Male Ally-Kampagne als Plattform, um dieses Thema eben auch mit Männern sichtbar zu machen und eigentlich zu sagen, hey, ne, das geht uns alle an und es tut uns allen gut, wenn wir da hinkommen.
Also von besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf, vielleicht von Führungsmöglichkeiten in Teilzeit. Man kann reduzieren von 100% auf 80% und trotzdem Teamleiter oder Abteilungsleiter bleiben. Von einer solchen Unternehmenskultur hätte am Ende jeder Mensch etwas und am Ende auch jedes Unternehmen.
Absolut. Und ich muss wirklich sagen, dass ich erlebe das ja immer wieder in den Workshops. Wir hatten gestern Male Ally Workshop. Ja, wir haben letztes Jahr mehrere Workshops gemacht mit Männern, wo wir zusammengesessen haben und überlegt haben, wie gelingt das, mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen im Unternehmen. Und zu merken, wie die Energie sich verändert am Tisch, wenn Männer und Frauen zu gleichen Teilen vertreten sind und anfangen, wirklich mal sich gegenseitig zuzuhören und die Perspektive zu wechseln und ein Verständnis füreinander zu entwickeln. Weil wir sind ja nicht alle perfekt, ja, und aber es gibt gerade bei Männern noch eine große Hemmung, überhaupt über diese Themen zu sprechen, weil es gerade auch gegenüber Männern großen Druck gibt, wie man sein sollte als Mann im Unternehmen, als Führungskraft, und das den Männern total gut tut, auch mal darüber reden zu dürfen, muss man wirklich so sagen. Und was dann passiert, ist nämlich, dass man sich auf einer menschlichen Ebene wirklich begegnet in dem Moment, und das verbindet die Leute. Und darum geht's ja. Wir brauchen das Verbindende, um gemeinsam zu einer Veränderung zu kommen im Unternehmen. Und deshalb ist es so wichtig, in den Unternehmen auch diese Formate oder diese Räume zu schaffen, gemeinsam über dieses Thema zu sprechen und nicht zu sagen, ich sag jetzt mal so, wir machen jetzt mal einen Workshop nur mit Frauen, dann dürfen die Frauen mal was vorschlagen. Ja, es braucht halt alle dazu. Und es geht ja auch alle an, aber das müssen die Leute erstmal erleben oder begreifen. Und auf den mittleren Ebenen funktioniert es auch sehr gut. Es ist nochmal so ein bisschen ein Sonderfall, wenn man mit älteren Führungskräften, die dann ja oft wirklich so in der, im Top-Management sitzen, spricht. Aber selbst die verstehen in der Regel, dass es Zeit ist für Veränderung. Wir haben einen gesellschaftlichen Wandel, wir haben einen Generationenwandel, wir haben, okay, jetzt ist gerade Krise in der Branche, aber der Fachkräftemangel ist vielleicht jetzt mal kurz pausiert ein Stück weit, weil wieder Leute auf dem Arbeit, aber der ist ja nicht weg. Und er ist in einem Jahr oder im zwei Jahr, wenn die Krise vorbei ist, wieder da. Das merken die ja. Die merken auch teilweise, dass sie in ihren eigenen Familien Diskussionen haben mit den Kindern oder gescheiterte Ehen haben, wo es durchaus kontrovers zur Sache geht. Und du musst einfach jetzt den Lenkern des Unternehmens, ich sage jetzt mal bewusst die männliche Form, weil das sind oft Männer, die Gelegenheit geben, denen die Hand ausstrecken und zu sagen, schau mal, du kannst auch Teil der Veränderung werden. Du musst dich da auch nicht immer in die allererste Reihe stellen, aber du musst zumindest mal sagen, ja, das ist eine gute Entscheidung fürs Unternehmen und ich unterstütze das. Und dann kriegst du auch die mit ins Boot und kannst dann mit den unteren Ebenen diese Veränderung wirklich, wirklich gut gestalten. Und es ist eine ganz tolle Erfahrung, also wirklich für die Leute im Unternehmen.
Sie wünschen sich für Panels und für Podien dieser Branche, der Immobilienwirtschaft, Immobilien-Events, auch 50% Frauenanteil und sagen, auch dort muss eigentlich eine Sichtbarkeit stattfinden. Sie haben ja selbst gesagt, bei Veranstaltungen wie der Expo Real ist man zum Teil weit davon entfernt.
Absolut, genau. Und es ist jetzt auch besser geworden. Ne? Wir haben ja diesen Speakerin-Pool letztes Jahr veröffentlicht, auch mit der ganz klaren Message, 50% Frauen auf die Panels und Podien der Immobilienveranstaltung, und merken auch, dass das greift. Also wir haben mittlerweile Kooperationen mit unterschiedlichen Veranstaltungen, Expo Real, MIPIM, Real Estate Arena. Also die Real Estate Arena ist wirklich da auch super progressiv. Die setzen sich jetzt in diesem Jahr das Ziel, 50% Frauen auf ihre Bühnen zu bekommen, was super ist, was es bisher auch nicht gab von einer Immobilienmesse. Also das ist ganz großartig. Also wir sehen wirklich zum einen bei den Frauen ein ganz großes Interesse daran, in diesen Speakerin-Pool zu kommen und damit ja wirklich auf die Bühnen zu kommen, also auch in die Sichtbarkeit zu kommen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch das Interesse genauso bei den Veranstaltungsunternehmen, die sagen, wir wollen auch keine All-Male-Panels mehr. Ja, und auch bei vielen Männern, die kenne das ja auch noch, wie das war, wenn da halt nur 5, 6 Männer irgendwie rumdiskutieren auf der Bühne. Auch die sagen, naja, es macht eigentlich mehr Spaß, wenn wir da gemischt sind, ja.
Und ja auch häufig dieselben Leute eigentlich, ja, bei genau, diesen Veranstaltungen. Also wir machen mal Werbung für den Speakerinnenpool. Den gibt es tatsächlich anzugucken bei Ihnen auf der Webseite frauen-inführung.info. Und das ist eine ganze Menge von Frauen, die sagen, wir sind Expertinnen unseres Faches, wir haben was zu sagen und wir gehen gerne auch auf Bühnen und haben auch die Erfahrung, vor Publikum zu sprechen, Vorträge zu halten etc.
Ja, natürlich, weil die Frauen sind ja da. Also es ist ja mitnichten so, dass die Frauen nicht auf die Bühne wollen oder dass die Frauen die Fachkompetenz nicht hätten. Ja, die haben nur oft weniger, also oft läuft das so, dass Veranstaltungsunternehmen fragt ein Unternehmen oder eine Kooperationspartnerin an für ein Panel und dann werden die Plätze oft halt vergeben. Manchmal sind die auch gebunden an gewisse Sponsoring-Pakete, aber dann werden eben oft die Führungskräfte im Unternehmen dann sozusagen empfohlen oder entsendet, die man hat. Und das sind eben oft Männer. Deswegen kommt das Angebot bei vielen Frauen im Unternehmen gar nicht an. Und der Speakerinnenpool umgeht eigentlich diesen Mechanismus und bietet auch wieder eine Plattform, dass sich jedes Veranstaltungsunternehmen, aber auch Medien beispielsweise, ihre Panelistin oder auch Interviewpartnerin dort direkt anschauen können. Man findet ja auch zu jeder Speakerin ein relativ umfangreiches Profil, dass man wirklich was erfährt über die Person und sie eben kontaktieren kann. Und das ist auch sehr schön zu sehen, ja, wie die Panels wirklich bunter werden und auch weiblicher werden. Und jede Frau, die gerne Teil des Speakerinnenpools sein möchte, kann sich bewerben. Es kostet auch nichts, sich zu bewerben oder in den Pool zu kommen. Insofern also gerne auf diesem Wege auch nochmal die Aufforderung, sich zu bewerben.
Machen wir gerne. Wenn man heute ein Immobilienunternehmen neu gründen würde oder neu bauen würde, wir machen jetzt mal so als Gedankenbeispiel, wie würde das denn aussehen, um wirklich Frauen in Führung zu versetzen, um eine Lebens- oder eine Unternehmenskultur zu etablieren, wo alle sich wohlfühlen, wo Teilzeit möglich ist, Führungspositionen, Teilzeit, vieles haben Sie schon angesprochen. Also wenn man heute mal wirklich ein ideales Unternehmen neu bauen würde, was fit ist für die Zukunft und auch den Anforderungen von jungen Generationen, von jungen Zielgruppen entspricht, die eine andere Transparenz haben wollen. Wie sähe das aus?
Ja, also wenn man es wirklich neu bauen würde, also von der Unternehmensgründung an aufbaut, dann würde ich sagen, man sollte auf jeden Fall von Anfang an auf die Diversität achten. Also in den Teams, aber auch dann eben in den Führungsebenen, dass nicht das Gleiche passiert wie in den etablierten Unternehmen auch schon, dass die Diversität halt dann verloren geht mit steigender Hierarchie. Und dann einfach, glaube ich, sich erstmal selber fragen als Unternehmensgründerin oder als Unternehmensgründer, was sind meine persönlichen Werte und wie möchte ich meine Organisation gestalten und nicht nur, wie möchte ich schnell irgendwie damit Geld verdienen, das ist auch super wichtig, klar, ja, aber eben auch, welchen Wert möchte ich schaffen mit der Organisation, welchen Mehrwert, und das nicht nur für sich selber behalten im Kopf, sondern wirklich auch mal, das muss ja jetzt kein riesen Pamphlet sein, aber sich einfach mal aufschreiben und wenn Leute neu an Bord kommen, darüber auch mit denen sprechen. Das kann ja auch ein gutes Thema sein, in so einem Einstellungsgespräch zu schauen, passen wir zueinander, ja, die Bewerberin, der Bewerber und der oder die Gründerin. Und dann eben zu schauen, sind das die richtigen Leute, die ich mir da reinhole, und immer wieder mal, gerade bei Startup-Unternehmen ist es oft sehr hektisch und die ersten Jahre sind sehr, sehr, sehr viel Druck da in der Organisation. Aber deshalb sich frühzeitig auch diese Zielgrößen mal zu setzen, die kann man ja auch immer wieder anpassen und zu vermeiden, Leute, die, bei denen sich im privaten Leben was verändert, denen dann eben zu sagen, okay, pass mal auf, dann geht das nicht mehr in der Rolle für dich. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man tun kann, weil das eigentlich der Person auch zeigt, ich schätze dich nicht wert, weil wir sind ja alle nicht nur arbeitende Menschen, wir sind ja auch privat lebende Menschen, die Familien haben. Und ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist dann zu sagen, okay, pass mal auf, jetzt erfüllst du hier mein Kriterium nicht mehr und damit bist du raus. Da bist du für mich eigentlich uninteressant. Da kannst du jetzt hier vielleicht noch irgendeine Aufgabe machen, die aber nicht besonders spannend ist, aber du kannst dich nicht mehr weiterentwickeln bei uns. So mal ganz grob, jetzt mal abgesehen von allen Sachen, die Sie eben schon erwähnt haben, ne, flexible Arbeitsmodelle, eine gute inklusive Führungskultur, sich auch als Führungskraft nicht versuchen zu verbiegen oder so eine Rolle spielen zu wollen, also auch einfach sich mal unsicher zu zeigen, Verantwortung abzugeben.
Nun beraten Sie mit Ihrem eigenen Unternehmen Karma She Said Unternehmen bei dieser Transformation, also hin zu gemischten Führungsteams, hin zu mehr Diversity in den Unternehmen. Da haben Sie gut zu tun.
Ja, weil jetzt halt, wie ich schon sagte, weil die Unternehmen jetzt ja merken, okay, es reicht ja nicht, wenn wir uns hier eine Zielgröße setzen. Wir müssen unsere Kultur verändern. Und um eine Kultur zu verändern in der Organisation, brauchst du ja die Leute, die da sind. Und deshalb ist es jetzt die Zeit eigentlich, jetzt kommt auch nochmal der Druck durch diese CSRD-Berichtspflicht, die ab 2026 ja gilt für ganz viele Unternehmen, wirklich die Weichen zu stellen, um diese Kulturtransformation auf den Weg zu bringen. Und dazu eben, ja, da gibt's eben gerade großen Bedarf an Formaten im Unternehmen. Teilweise ist das Strategiedefinition im Bereich Diversity, Equity, Inclusion oder eben erstmal einen Impuls machen mit dem Thema und dann einen Führungskräfte-Workshop machen.
Da wird's nicht langweilig. Sie hatten gesagt, CSRD-Bericht bis 2026, das können wir noch kurz erklären.
Genau, also diese CSRD-Berichtspflicht setzt eigentlich das um, was ESG, also ESG setzt sozusagen die Leitplanken, aber das Rahmenwerk, wie das umgesetzt werden soll, ist dann die CSRD-Berichtspflicht. Und das ist eine Riesenmenge an Berichterstattung und das wird eben ausdefiniert, es wird also erklärt, was muss da genau Bericht erstattet werden. Und da gibt es dann eben zum Beispiel die ESRS1, so heißt sie, also Own Workforce, also die eigene Belegschaft. Um dort eben sozial nachhaltig zu sein, muss man dann eben zum Beispiel reporten, was macht man im Bereich Diversity, Inclusion. Wie sieht's aus mit dem Thema Diskriminierung? Wie sieht's aus mit dem Thema Gehaltstransparenz?
Also das sind nicht alles einfach nur Wohlfühlthemen, sondern die kann man messen, die kann man reporten und die werden immer wichtiger. Blick in die Zukunft in 10 Jahren. Sie hatten eingangs eine Studie gesagt, dass nur jede 10. Frau oder in Immobilienunternehmen nur jede 10. Führungsposition durch eine Frau bekleidet wird. Blick in die Zukunft in 10 Jahren. Wo stehen wir da?
Also ich glaube, erstmal ist es Top-Management, nicht Führungsposition. Also es gibt durchaus, gibt es ungefähr 25%, das ist jetzt so aktuell der Stand, so zwischen 25% und 30% der Führungspositionen sind mit Frauen besetzt. Aber wenn man auf die oberste, wenn man in die Spitze schaut, dann ist es nur jede 10. Position im Top-Management mit einer Frau besetzt. Ne? Also das muss man dazu sagen. Ganz so wenig weibliche Führungskräfte sind es dann doch nicht. Es gibt mehr. Ich glaube, dass wir in 10 Jahren definitiv mehr Frauen in Führungspositionen sehen werden. Wir machen jetzt aktuell mit FIF erstmal eine Erhebung, wie es bei den 200 führenden Immobilienunternehmen aktuell aussieht mit den Frauenanteilen in den Führungsebenen und werden das wahrscheinlich im Juni rum veröffentlichen und und werden das natürlich weiter beobachten, ja, wie sich diese Anteile dann bei den 200 führenden Immobilienunternehmen entwickeln. Aber von allem, was ich jetzt erfahren habe in den letzten Jahren aus den Gesprächen mit den Unternehmen, merke ich ja, das Thema kommt wirklich an in den Unternehmen. Deswegen bin ich guter Zuversicht, dass auch in der Immobilienbranche die Führungsebenen weiblicher werden.
Bleiben wir optimistisch. Danke für das Gespräch, Anne Tischer.
Vielen Dank auch für die Einladung.
Ja, nur jede 5. Leitungsposition in der Immobilienwirtschaft ist in weiblicher Hand. Wir haben es gehört, im Top-Management sogar nur jede 10. Um das zu verbessern, braucht es also echte Veränderungen. Es gibt viele Unternehmen, die sich da auf den Weg machen. Denn von Chancengleichheit profitieren alle und nicht zuletzt die Unternehmen ja selbst. Netzwerke wie Frauen in Führung, Happy Immo Club, die Immo-Frauen, Salon Real in Österreich und andere bieten die Chance, aktiv mitzumachen. Wir bieten Ihnen gerne weitere Infos in den Shownotes und haben da auch Links zu den verschiedenen Organisationen drin. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und noch eine spezifische Folge, die zur heutigen ganz gut passt. Da kann man direkt weiterhören. Folge 3, Frauen und Immobilien mit Maja Miteva und Anaïs Cosno vom Happy Immo Club. Das war unser heutiges Thema, Frauen in Führung. Danke fürs Zuhören und danke für das Interview, Anne Tischer.
war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.